Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Ja, hallo Christian, heute wieder in Zweierrunde hier zu Gast. Aus aktuellem Anlass, du warst ja für uns als Zukunft bauen auf Auslandsmission unterwegs mit dem Fokus auf großes Familienunternehmen im Bereich Bauen.
Genau.
Nimm uns doch mal mit auf die Reise, worum ging es und was sind so die Besonderheiten, die du auch erlebt hast?
Ja, hallo Martin, schön, dass wir hier heute die Gelegenheit haben, mal ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen, das sich hier im Rahmen
der Reise zur Harbau Group
nochmal als ganz aktuelles Thema auch dargestellt hat. Ich war in Österreich auf der Management-Tagung der Harbau Group, die tatsächlich als immer noch Unternehmen in Familienhand befindliches größeres Bauunternehmen auf Platz 4 in Österreich liegt.
Und als größte GmbH.
Auf der einen Seite die familiären und gesellschafterseitigen Aspekte kombiniert, doch mit einer gewissen Größe, mittlerweile über 7000 Mitarbeitende, über 2 Milliarden
Bauleistung.
Also schon eine gewisse Größenordnung, Gesellschaften in Österreich, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Also da ging es im Wesentlichen darum, wie bringt man so ein Unternehmen, das mittlerweile 113 Jahre alt ist, in die Zukunft, in die Veränderungsthemen hinein. Was bedeutet das für einzelne Gesellschaften? Und ich hatte das große Glück und Vergnügen, dort in einer Podiumsdiskussion mit 2 Geschäftsführern aus Unternehmen dieser Gruppe mich dazu auszutauschen, wie es denn so ist als Unternehmen in so einer Gruppe und wie die Gruppe eben mit dem Thema Transformation, dem sich aufstellen für die Zukunft, dem Mitnehmen der Menschen auseinandersetzt und wie das eben gelingen kann. Das waren so die Themen.
Ja, Christian, was mich immer bewegt bei dem Thema, wenn ein Unternehmen in Familienhand ist oder in der Hand mehrerer Familien, aber auf jeden Fall in Eigentümerhand ist, egal welcher Größe, aber natürlich gerade beim großen Unternehmen, was in Familienhand ist, können sich natürlich 2 Vorteile miteinander verbinden. Zum einen die Größe, die Wucht, die ein Unternehmen entwickeln kann, auch durch Stabsbereiche, durch eine F&E-Abteilung und Co. Aber dann gepaart mit dem Thema schnelle Entscheidungswege durch Eigentümerführung und das ist gerade für mich aktuell ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wo, glaube ich, auch Konzerne schauen müssen, dass sie die richtigen Stellschrauben im Vergleich drehen. Es stehen ja viele transformatorische Themen auf der Agenda. Ja, wir sprechen über Personal, wir sprechen über KI, wir sprechen über Änderungen von Geschäftsmodellen, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Und da ist natürlich ein inhabergeführtes Unternehmen immer in dem Vorteil, dass es nicht in Vorstandsperioden denkt, sondern in: Wie stelle ich mein Unternehmen strategisch auf für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre und ist dann vielleicht auch bereit, als Eigentümerfamilie zu sagen, okay, wir investieren jetzt hier Zeit und Geld, um das Unternehmen sicher für die nächste Generation zu machen. Und das kann, glaube ich, gerade im Transformationsbereich ein Vorteil sein, eine solche strukturelle Aufstellung.
Ja, man muss hier noch dazu sagen, Martin, es ist ja tatsächlich so, es gibt 2 Gesellschafterfamilien, die eben auch aktiv interessiert sind und sich einbringen, kann man sagen. Natürlich gibt es hier einen Vorstand, der das Unternehmen operativ auch führt. Aber wir haben eben hier schon Gesellschafterinnen und Gesellschafter, wir haben dazu auch einige O-Töne einfangen können, die eben interessiert, was das Unternehmen macht und die verstehen und auch verstehen wollen, wohin sich das Unternehmen entwickelt und wie. Und genau das, was du gerade sagtest, eben dann auch in Entscheidungen mit einbringen können und Dinge unterstützen können, vorantreiben können, auch finanziell unterstützen können, weil sie sagen, das sind Themen, die sind für die Zukunft unseres Unternehmens eben perspektivisch wichtig. Die gehen über die Quartalsdenke hinaus und die sind einfach wichtig, um das Unternehmen auch wetterfest für die nächsten Generationen zu machen. Und das ist natürlich die Intention in so einer Unternehmensgruppe. Die ist einen langen Weg gegangen, durfte dort ja hier in dieser Runde auch eine kleine Keynote halten und habe dort auch nochmal gesagt, dass das Unternehmen sich eben ja auch schon eigentlich 10-mal ungefähr neu erfunden hat, weil das die Perioden sind, so gut 10 Jahre, die im Durchschnitt Unternehmen existieren, bevor sie wieder vom Markt verschwinden. Das heißt, diese Gene, die das Unternehmen ja schon mitbringt, immer wieder zu aktivieren und praktisch auch in die aktuelle Zeit zu übersetzen und zu sagen, was bedeutet das denn jetzt und an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, welche Dinge behalten wir bei. Und das spiegelt auch das Gespräch, das wir gleich hören werden, glaube ich, nochmal ganz gut wider. Diese Kontinuität auf der einen Seite und Sicherheit auf der einen Seite und das langfristige Denken und auf der anderen Seite aber eben die Offenheit, ja, voranzugehen und Dinge zu entscheiden und auch zu machen.
Ja, Christian, ich will nicht zu lange davon abhalten, die O-Töne auch hören zu können, hier in unserem kleinen Vorgespräch dazu. Ich merke nur immer, jetzt wo du auch unterwegs warst oder auch wenn wir zusammen unterwegs sind bei Unternehmen, um dort solchen Veranstaltungen durch eine Keynote, durch Moderation und Co. beizuwohnen, dass es immer wieder meines Erachtens für Unternehmen auch wichtig ist, zu gucken, was können wir schon, wo wollen wir hin, auch mal den Anker zu werfen, um mal kurz innezuhalten und sich den Themen der Zukunft zu widmen. Ich freue mich da auf die nächsten Veranstaltungen, die wir dann auch gemeinsam haben, weil ich persönlich finde, dass es sowohl für die Unternehmen als aber auch natürlich für uns immer tolle Veranstaltungen sind, die am Ende hohes Maß an Mehrwert bringen. Dementsprechend wünsche ich jetzt allen viel Spaß auch bei den O-Tönen.
Genau, springen wir rein. Danke Martin auch für deine Sicht auf die Themen und das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch wieder auf die gemeinsamen Reisen, Unternehmungen. So teilen wir manchmal die Kräfte und bündeln sie wieder und ich glaube, das kommt dann unseren Kundinnen und Kunden und auch unseren Hörerinnen und Hörern immer wieder zugute, dass wir doch viele Dinge einfangen, einsammeln und dann verdichten und Teile davon jedenfalls auch hier im Podcast transportieren. Also auf geht's, rein in die Podiumsdiskussion und die O-Töne. Vielen Dank, Martin.
Danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, begleiten Sie mich in die Stahlwelt nach Linz in Österreich, wo ich die Gelegenheit hatte, mit den Geschäftsführern zweier Tochterunternehmen der Harbor Group zu sprechen. Zum einen mit Günther Dorrer, dem Geschäftsführer der MCE, einem Unternehmen der Gruppe, das es seit 1989 gibt und das auf Stahlbau und Engineering spezialisiert ist, also hier aus Linz, und mit Ansgar Cordbus, dem Geschäftsführer der PPS Pipeline Systems, einem führenden Unternehmen am Markt als Dienstleister für Rohrleitungs- und Anlagenbau mit Sitz in Deutschland. Sie beide tauschen sich mit mir zum Thema Construction Family. Transformation beginnt beim Menschen, darüber aus, wie in einer großen Unternehmensgruppe ein gemeinsames Verständnis von Zukunft, Zusammenarbeit und Verantwortung entsteht. Bevor wir in diese Diskussion einsteigen, möchte ich einige der Gesellschafter zu Wort kommen lassen, die uns exklusiven Einblick gewähren in das Gesellschafterdenken hinter einer solchen großen Unternehmensgruppe. Es gibt hier zwei Gesellschafterfamilien, die Familie Halacek und die Familie Heindl. Und wir hatten das große Glück, vor Ort mit Frau Rumpler-Heindl und Herrn Franz Rumpler, dem Vertreter der kommenden Generation, sprechen zu können, die uns hier doch sehr spannende Einblicke rund um das unternehmerische Denken um ein so traditionsreiches Unternehmen herum geben. Auf geht's.
Frau Heindl, Sie als Gesellschafterin, eine der Vertreterinnen der Gesellschafter, was macht heute so ein Familien- und Familienunternehmertum für Sie aus in bewegten Zeiten, wenn wir so an Veränderung und Kontinuität denken, was ist da für Sie besonders wichtig?
Na, im Vordergrund steht für mich einmal, dass wir ein finanzstarkes Unternehmen sind, weil gerade jetzt in diesen Zeiten aufgrund der volatilen Märkte man sehr flexibel sein muss und auch wir Bereiche sozusagen unterstützen müssen, die momentan nicht ganz performen. Als Eigentümer, glaube ich, sind wir auch relativ nahe bei den Mitarbeitern, bei den einzelnen Bereichen. Und wir sehen, dass wir auch große Innovationen umsetzen müssen. Und dieser Mix, glaube ich, wird die Herausforderung für die nächsten Jahre sein.
Wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, und Sie haben gerade gesagt, wir müssen viele Dinge umsetzen, neue Dinge machen. Was ist das, was bleiben wird in der Haubau-Gruppe? Was wird die weiter auszeichnen als Fundament sozusagen?
Also ich glaube, wir setzen sehr stark auf unsere Mitarbeiter, auf das Vertrauen, das wir den Mitarbeitern entgegenbringen und die, das Vertrauen, das auch die Mitarbeiter uns entgegenbringen. Denn in der Bauwirtschaft ist das sehr wichtig, dass man relativ transparent zueinander ist. Man kann Zahlen sehr lange beschönigen und je mehr uns die Mitarbeiter rechtzeitig Bescheid geben, dass sie Unterstützung brauchen, umso besser können wir reagieren und sie unterstützen. Und dieses Verhältnis zum Mittelmanagement und zum gesamten Management als Eigentümer, das ist wichtig, glaube ich, dass das auch für meinen Sohn in Zukunft gilt.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Das Unternehmen gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Was lässt Sie hoffnungsfroh sein, dass es auch in 100 Jahren noch existiert?
Weil ich weiß, dass wir ein sehr innovatives Unternehmen sind, dass wir sehr schnell reagieren. Ich habe heute auch an die Fragen, die Sie auch an unsere Geschäftsführung gestellt haben, habe ich mir gedacht, können Sie sich erinnern, vor 20, 30 Jahren hat sich der Ostblock geöffnet. Alle großen Bauunternehmen, auch in Österreich, haben dort investiert. Wer ist daran gescheitert? Die Alpine ist gescheitert, Hoffmann Macolan ist gescheitert, Mayreder ist gescheitert. Und dann, wenn ich an solche Zeiten zurückdenke, weiß ich, wie gefährlich und man auch vorsichtig sein muss mit Innovation oder mit Investitionen. Und diesen Mix, auf der einen Seite Schritte nach vorwärts zu gehen, aber solide und finanzstark zu bleiben, dieser Mix, glaube ich, der gilt auch in 100 Jahren.
Jetzt haben Sie das große Glück, dass Sie ja auch eine nächste Generation in den Startlöchern haben oder schon dabei haben. Wie bekommt man das hin, dass man seine Kinder dafür begeistert und dann auch auf diesem Weg mitnimmt? Vielleicht haben Sie ein Patentrezept für all die anderen Familienunternehmer da draußen, die sich genau in einer ähnlichen Situation befinden.
Ich glaube, einen Grundstein haben schon meine Eltern gelegt, denn sie haben schon meinen Sohn immer wieder ihren Enkel mit auf Baustellen genommen und dort musste er auch schon Hand anlegen, etwas hineinschlagen oder so. Und dann auch in weiterer Folge habe ich aber nie einen Druck gemacht. Ich glaube, viele Jahre hat mein Sohn gesagt, ich glaube nicht, dass ich hier aktiv sein werde. Ich möchte etwas Neues, anderes machen. Und dann hat er sich doch, glaube ich, wieder besonnen und hat ihn das, was bei uns in der Haber passiert, doch sehr stark interessiert. Aber das werden Sie ihn selber fragen.
Also nochmal Kompliment auch von meiner Seite, weil ich glaube, wir leben ja auch in einer Zeit, Sie haben es gerade selber gesagt, wo man auch in dem Traditionsunternehmen der Familie ganz viel neu machen kann und vielleicht auch muss in den nächsten Jahren. Und damit würde ich dann auch mal, Herr Rupplein, die Frage an Sie weitergeben, wenn man sozusagen ja in den Startlöchern, sage ich jetzt einfach mal, steht. Für Sie persönlich, was nehmen Sie mit aus der Elterngeneration? Was sind so die Dinge, wir haben eben schon mal gehört, nah herangeführt, das ist das eine, aber was sind für Sie die Themen, die Sie mitgenommen haben, wo Sie sagen, da habe ich eigentlich gutes Rüstzeug, um diesen Weg zu gehen?
Wahrscheinlich ist es, was ich auch heute sehe, gerade dieser Blick auch schon von meinen Großeltern und auch von meiner Mutter, dass eigentlich jede Entscheidung sehr langfristig gedacht wird. Es geht eigentlich sehr, sehr, auch wenn jetzt vielleicht Nachhaltigkeit heutzutage in einem anderen Sinn verstanden wird, um ein nachhaltiges Unternehmen und darum, dass vielleicht kurzfristig Entscheidungen schmerzhaft sein können, ja, also vielleicht nicht so populär sind, aber dahinter eigentlich ein langfristiger und nachhaltiger Gedanke steht. Das ist vielleicht jetzt gerade, vielleicht ein bisschen ein Wort auch zur aktuellen Lage, aber etwas, was ich bei meinen Großeltern und auch bei den aktuellen Eigentümern, also bei meiner Mutter und bei meinem Onkel, durchaus feststellen kann.
Jetzt sind wir heute gemeinsam hier in der Runde vieler Führungskräfte des Unternehmens beisammen. Wir sehen, das Thema Generationenwechsel ist an vielen Stellen natürlich auch am Horizont. Was wünschen Sie sich von zukünftigen Führungskräften im Unternehmen, wo Sie sagen, das sind Menschen, die würden gut bei uns reinpassen? Was müssen die mitbringen?
Also ich glaube, das können wir wahrscheinlich jetzt schon sagen, dass die meisten unserer Führungskräfte, wenn nicht alle, da schon abbilden. Das ist ein unternehmerischer Geist. Also auch zu denken wie ein Unternehmer, das ist etwas, was man erwarten kann und muss, was heutzutage sicher noch wichtiger geworden ist, ist, wie man Talente heutzutage anspricht. Ja, also das kostbarste Gut ist in der Zukunft sicher unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch die neuen Mitarbeiter. Und da muss man einfach neu eingehen auf die nächste Generation, auf meine Generation und auf die danach kommt. Also, dass man Verantwortlichkeiten übergeben kann, dass man Leute selber zu unternehmerischem Gedanken erzieht oder ihnen die Wichtigkeit beibringt. Das ist sicher ein sehr wichtiger ein Asset von unseren Führungskräften. Aber auch, dass sie, so wie bisher, den Eigentümern und auch den Geschäftsführern widersprechen und auch den Dialog suchen und gemeinsam an Dingen arbeiten, die vielleicht auch anders gesehen werden.
Mit diesen Gedanken leite ich über in die Podiumsdiskussion. Wir müssen uns hier vorstellen, ein großer Raum mit 300 Menschen, Führungskräften aus der Harbour Group und ein Podium mit den beiden Geschäftsführern der genannten Unternehmen. Jetzt starten wir rein. Im Nachhinein hören wir noch einmal einige Gedanken der Gesellschafter mit dem Blick nach vorn.
Zukunft bauen heißt der Podcast und um die Zukunft in einem Bauunternehmen, nämlich in der Harbour Group, geht es hier heute in unserer Runde. Wir wollen mal unter der Überschrift Construction Family, Transformation beginnt bei Menschen, darüber sprechen, wie Zusammenarbeit, Zukunftsgestaltung hier in der Gruppe funktionieren kann, welche Herausforderungen es gibt, welche Lösungen es vielleicht auch schon gibt und wie das alles so gehen kann. Ich steige mal da ein. Wir wollen keine perfekten Antworten, keine Patentrezepte hier heute verteilen. Ansgar, wenn du mal auf die letzten Jahre zurückschaust, wie hat sich die Gruppe so entwickelt aus deiner Sicht? Du blickst da aus Deutschland im Moment ein bisschen da drauf. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Man hat vielleicht auch manchmal so ein bisschen den Blick aus der Ferne. Aber was hast du so beobachtet?
Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit über 13 Jahren in der Harbour Group, bin mal gestartet im Bau bei der Strabag und habe dann den Schritt gewagt. Und das war für mich natürlich ganz, ganz toll, in einem Familienunternehmen zu sein, mit ganz vielen Kernkompetenzen in unterschiedlichen Unternehmungen. Diese unterschiedlichen Unternehmungen waren alles und sind auch alles große Player in ihrem Markt und ihrem Marktumfeld in der Branche. Aber vor 13 Jahren war es noch so, dass jedes Unternehmen ja für sich sein Geschäft gemacht hat. Man hatte zwar hier und da gewisse Themen, die man besprochen hat, aber ich glaube nicht, dass sich unsere Mitarbeiter alle der Harbour Group zugehörig gefühlt haben. Und in den letzten 8 Jahren haben wir uns deutlich entwickelt. Ich glaube, heute weiß jeder, dass er Bestandteil des Familienunternehmens ist, dass er Part of the Family ist, dass er Bestandteil der Harbour Group ist. Und da haben wir uns gewaltig entwickelt und wirklich in die richtige Richtung entwickelt. Weil natürlich ist jedes Unternehmen, jeder Einzelne stark in seinem Geschäftsfeld, aber als Gruppe können wir viel, viel mehr bewegen. Und da haben wir noch weitere Wege vor und das treiben wir mittlerweile voran. Und das auch gerade im Management Board der Harbour Group auf Augenhöhe, wo wir uns über die Themen austauschen. Das Thema Geschwindigkeit ist natürlich das, was jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, wo es sehr, sehr wichtig ist.
Ich gebe die Frage nochmal auch ein Günther weiter. Etwas abgewandelt, ihr seid mit der MCE jetzt seit 10 Jahren in der Gruppe, kommt aus einem Konzern heraus. Wie hast du diesen Bruch wahrgenommen? Also da kommt man aus einer ganz anderen Welt heraus und wie lange dauert das, bis man dann so Teil der Familie ist?
Wir haben ja heuer oder haben gefeiert 10 Jahre Harbour Group. Wir haben verschiedenste Eigentümer in der Vergangenheit gehabt. Das war von börsennotierenden Unternehmen bis hin zu Equity-Fonds, die uns getrieben haben. von einem Quartal zum nächsten die Zahlen zu liefern und das in einer Geschwindigkeit, wo man dann, wie wir in die Haber-Gruppe gekommen sind, sich so etwas vorgestellt hat, wie wir sind jetzt in einem Krippenspiel gelandet, weil die Geschwindigkeit extrem langsam war.
War das eine Schwierigkeit, eine Herausforderung für euch?
Das war für uns schon eine Herausforderung. Es war insofern auch eine Herausforderung, weil ich habe bei einem der vorletzten Unternehmenstagungen gesagt, naja, die Haber, die hat die Bezirksgrenze Berg. Und wir als international tätiges Unternehmen suchen die Herausforderung in der Geschwindigkeit und der Internationalität. Und das hat sich aber in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Und ich kann mir da nur den Ansgar anschließen. Wenn ich heute hier sitze und in der Morgensession ist ja die Frage gestellt worden, von wo kommen denn unsere Kolleginnen und Kollegen? Wir sind mittlerweile so international aufgestellt. Natürlich gibt es da noch immer Luft nach oben, dass wir uns verbessern. Aber die Haber-Gruppe hat sich als, oder zumindest einmal im Dachraum, als globaler Player etabliert. Und es ist auch mit dem Begriff Haber-Gruppe und Haber-Group eine Identität bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden. Und das, muss ich sagen, ist sicher ein Verdienst, den alle Führungskräfte in den letzten 8, 10 Jahren, soweit ich das verfolgen kann, mitgetragen haben und auch forciert haben.
Jetzt ist Bauen allgemein ja wirklich so People-Business und wir haben jetzt über Teile so einer Veränderung schon hier gesprochen. Wie herausfordernd ist es, die Menschen dabei mitzunehmen? Die Führungskräfte müssen mit, das ist schon mal ein Thema, aber wie kriegt man den ganzen Anteil an Menschen, die jetzt nicht direkt auch in solche Veränderungen involviert sind, mitgenommen dabei? Geschwindigkeitswechsel, neue Themen, neue Technologien, neue Märkte, neu in der Gruppe, andere Kulturen. Wie macht man das aus Management-Sicht?
Das Wichtigste eines jeden Unternehmens ist, das sind die Menschen, das ist unser Kapital, durch gute Kommunikation, durch gute Führung, durch Transparenz und natürlich auch sich an dem, was man aus der Gruppe rausholt, dass man mit den Ideen dann sich auch messen lässt, dass wir Schritt für Schritt uns verändern. Natürlich gibt es die großen Ideen, das muss ja schneller gehen. Ich freue mich immer über die vielen kleinen Schritte, wie wir vorankommen und das dann auch kommunizieren, das mitnehmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind mittlerweile 24 Nationen bei uns in der PPS. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir im Bereich der Kommunikation und der kulturellen Veränderung auch unsere Leute immer weiter mitnehmen und dass wir da auch daran arbeiten mit Übersetzungsthemen, mit kulturellen Themen, dass wir auch die Leute dann auch einbinden und dass sie sich wohlfühlen.
Günther, kannst du sagen, was erwarten die Mitarbeitenden jetzt anders von euch als vielleicht früher oder was sind die Anforderungen? Kann man das so vielleicht in 2, 3 Kernpunkten zusammenfassen?
Ich glaube, die Anforderungen an alle Führungskräfte ist wesentlich gestiegen. Wir sind schneller, wir haben viel mehr Informationen wie früher, wir haben viel mehr auch falsche Informationen, die verbreitet werden. Und hier ist essentiell und auch wichtig, zu kommunizieren, klar zu kommunizieren und ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Und das, glaube ich, macht dann auch aus, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen immer mitnehmen auf unserer Reise. Und wie ich aus deinem Vortrag mitgenommen habe, wir haben halt auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber wichtig ist, dass wir die mitnehmen. Und ich sehe es ja immer, ich habe da gerade ein Thema KI, also 2 Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich würde das Gaspedal gerne voll durchtreten, dass wir durchstarten können. Andererseits weiß ich, dass wir gewisse Regularien haben, die wir einhalten müssen und die auch, wenn wir die nicht einhalten, durchaus gefährlich für ein Unternehmen sein können. Und das ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel, wie wir die KI-Werkstatt ins Leben gerufen haben, weil das Erste, das in den Raum geworfen ist, wir brauchen ein Regularium. Und ich habe mir gedacht, nein, wir brauchen noch nicht ein Regularium. Wir brauchen eine Vision, wo wollen wir hin, was wollen wir tun? Und dann brauchen wir Regularien. Und das Regularium sollte so breit sein, dass sich alle unsere Mitarbeiter darin wiederfinden.
Also wie fange ich an? Ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wie nehme ich die Leute auch alle dabei mit? Ich würde die Frage nochmal gerne ein bisschen verändern und sagen, wie gewinnen und wie halten wir die Menschen, die wir haben? Du hast gesagt, über 20 Nationen dabei. Wie wichtig ist das Thema Kultur dabei? Das ist ja auch ein Teil von Kultur, wie ich mit solchen Innovationen umgehe und kommuniziere. Ansgar, was kannst du da aus deiner Erfahrung mitnehmen?
Das Thema Kultur, wertschätzender Umgang und wirklich auch die Nöte der Mitarbeiter zu verstehen, ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Wir sind vor vielen Jahren auch damit angefangen, dass wir gerade in der Personalabteilung viele, viele Bausteine erarbeitet haben, wo wir sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter anbieten, sodass sie dort auch die notwendige Wertschätzung bekommen. Das ist heute anders, als es früher war. Und da sind wir, denke ich mal, auf gutem Wege. Wir müssen noch immer hören, wo drückt der Schuh und was können wir noch weiter tun. Wir müssen natürlich auch sagen, und ich glaube, da hat ja die Gesellschaft auch in den letzten Jahren, insbesondere bei uns in Deutschland, viel falsch gemacht. Wir dürfen auch nicht glauben, dass wir mit weniger Arbeit die Gesellschaft und den Motor weiter am Laufen haben. Wir müssen auch ehrlich sein, am Bau muss nach wie vor viel gearbeitet werden und wir haben einen hohen Erwartungsdruck und Leistungsdruck, den wir von unseren Mitarbeitern dann wirklich auch einfordern. Und das müssen wir auch offen aussprechen, aber wir müssen da wirklich gut mit umgehen, sehr transparent mit denen kommunizieren und viele Modelle anbieten, was wir heute machen. Wir nennen das Kulturbausteine, wo wir einige Themen dann auch in den nächsten, heute Morgen noch vorstellen werden.
Hast du den Eindruck, wenn man das so macht, wie du es gerade geschildert hast, also wenn man es erklärt und die Leute mitnimmt, dass die auch dann bereit sind, dass die dann sagen, verstehe ich, gehe ich mit? Ist da eine Offenheit oder nimmst du da eher eine Blockadehaltung wahr?
Natürlich ist dann bei den Menschen, die wir haben, Offenheit. Wir haben zum Glück eine sehr geringe Fluktuation, das auch in der heutigen Zeit. Und wir spüren das auch durch die vielen Veranstaltungen, die wir machen, dass wir damit die Menschen gewinnen, dass wir auch dort eine wirkliche gute Kultur innerhalb der Harbor Group und innerhalb der PPS haben. Und das ist das, was wir auch brauchen, um am Ende auch Qualität und Leistung zu bekommen.
Günther, wenn du mal auf die ganze Gruppe so schaust, diese einzelnen Unternehmen, so wie ihr ja auch in die Gruppe gekommen seid, kannst du uns vielleicht nochmal mitgeben, wie kann man solche Kulturveränderungen, die es dann ja ist, jeder, der neu dazukommt, kommt mit seinen Kulturen, wie startet man sowas oder wie habt ihr es gemacht und was davon hat funktioniert vor allen Dingen?
Also ich komme jetzt wieder auf das Thema zurück, Kommunikation. Wie wir seinerzeit 2016 zur Harbor-Gruppe gekommen sind, hat es eine Mitarbeiterveranstaltung gegeben. Wir haben das einmal ganz offen kommuniziert, dass hier ein Wechsel stattfindet. Aber dann ist es nicht entscheidend, dass man nur die Mitarbeiter am Beginn mitnimmt, sondern auch eine Art Onboarding-Prozess für Unternehmen hat. Einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und wir haben sie heute auch in verschiedensten Wortmeldungen schon gehört. Die etablierten Unternehmen haben hier Begriffe definiert, die für Neuzukommende gar nicht klar sind. Und hier ist es auch wichtig, dass wir alle neuen Unternehmen, die wir einbinden und auch integrieren, mitnehmen, auch in der Kulturfrage mitnehmen. Und die Kulturfrage ist in der Harbor Group eine sehr hohe. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch eine sehr hohe Unternehmenskultur aus. Die mag in jedem Konzernunternehmen etwas differenziert sein, aber ich glaube, es ist in den letzten 10 Jahren schon gelungen, hier ein einheitliches Verständnis zu erzeugen. Wo wollen wir hin? Was sind die Werte? Das Thema Familien, Unternehmen, Handschlagqualität, Termintreue, Qualität, die sind mittlerweile in den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert. Und das macht auch den Erfolg aus.
kann man sagen, wenn man so mit Menschen im Unternehmen spricht und sagt, fragt, wo arbeitet ihr? Sagen die dann bei MCE oder bei der Harbor Group? Oder was meinen die damit, mit dem, was sie sagen?
Also ich glaube, wenn wir unsere Mitarbeiter jetzt eine Mitarbeiterbefragung machen würden, würden sie mal sagen, sie arbeiten bei der MCE. Und das finde ich auch gut so. Aber im zweiten Satz wird kommen, wir arbeiten bei der MCE, ein Teil der Harbor Group.
Das heißt also auch, wir kommen mit unseren individuellen Identitäten und Werten, aber wir finden da ein ganz großes gemeinschaftliches Verbindungselement über diese Gruppe sozusagen.
Ja, so kann man das durchaus sagen. Und ich glaube, das ist nicht nur bei der MCE so, das ist bei allen Konzernunternehmen so, dass sie sich mittlerweile alle integriert in der Harbor Group wiederfinden, egal wie lange sie jetzt schon Teil der Unternehmensgruppe sind. Und es ist für mich eigentlich immer ein wunderbares Erlebnis, wenn man durch Österreich oder Deutschland fährt und irgendwo ein Harbor Group Schild findet, einen Container findet, wo das draufsteht, weil es einfach auch zeigt, wie groß die Gruppe mittlerweile ist, wie präsent sie ist. Und das macht nicht nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was, das macht auch bei unseren Kunden was. Wir haben vor 2 Tagen hier ein Kundenfest gehabt und ich habe gestern aus Deutschland gehabt und gesagt, die Harbor Gruppe setzt aktuell einen 3-stelligen Millionenbetrag in Deutschland mittlerweile um. Also ich glaube 40% des Konzernsumsatzes machen wir mittlerweile in Deutschland. Und das ist noch nicht bei allen bekannt, aber es wird zunehmend bekannter.
Ich würde gerne nochmal auf die Herausforderung, die das Management hat, wenn man so eine Gruppenstruktur hat, eingehen. Jetzt bringt jede Gesellschaft ihre Kompetenzen ein in so eine Gruppe. Und da ist man in der Regel auch stolz drauf. Das ist auch ein Teil der Kultur. Wie gelingt es jetzt, diese Individualbrillanz, die dann eine Gruppe vielleicht, ein Unternehmen in der Gruppe vielleicht hat, zusammenzubringen? Also wie kriegen wir das Wissen, das Know-how, die guten Ideen raus aus den Einzelgesellschaften auch zum Nutzen der gesamten Gruppe?
Dass sich jedes Unternehmen, jedes Konzernunternehmen stetig weiterentwickeln muss, das ist Kernaufgabe von uns. Aber wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir übergeordnete Themen innerhalb der Harbor Group aufsetzen, wo wir der Meinung sind und auch der Überzeugung sind, dass zum Beispiel die Themen Digitalisierung und KI, Nachhaltigkeit, Personal und Einkauf übergeordnet sicherlich schneller, effizienter und zielgerichteter organisiert werden können und entwickelt werden können, wo jedes Konzernunternehmen am Ende aller Tage auch den Mehrwert hat. Das ist natürlich eine spannende Aufgabe, weil wir heute noch nicht auf einer gleichen strukturellen und prozessorientierten Plattform arbeiten, aber wir müssen da hinkommen und wir haben mittlerweile das Mindset, dass wir auch alle das Verständnis haben, dass wir jetzt in den nächsten Jahren Schritt für Schritt uns dahin entwickeln. Die KI, du hast es vorhin gesagt, Günther, die KI ist ein Thema, ja, was passiert da mit uns, wie nimmt das Einfluss auf die Baubranche, aber sie wird erheblichen Einfluss auf die Baubranche haben und ich bin davon überzeugt, wenn wir das als PPS alleine machen, sind wir zu langsam, aber als Gruppe und das dann im Schulterschluss mit allen Konzernunternehmen, mit den Geschäftsbereichen, werden wir auch den Weg machen, dass wir mit der Zeit voraus sind und dass wir das aktiv angehen und nicht uns der Markt oder der Kunde treibt, wo wir irgendwann zu langsam sein werden. Und das geht nicht alleine. Aber das müssen wir transportieren, das müssen wir vorleben und das muss auch im Mindset aller Führungskräfte hier sein.
Ich würde gerne mal, das ist ja schon eine gute Vorlage, den Sprung auch mal nach vorne wagen, wenn wir jetzt unsere Runde in 5 Jahren hier wiederholen würden. Und ich würde sagen, Mensch, was hat sich denn seit damals, seit 2026 verändert? Wie hat sich die Kultur weiterentwickelt? Was macht Harbor heute aus? Was, jetzt haben wir keine Glaskugel, aber was wären wohl Teile der Antwort?
Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren hier sitzen und sagen, dass wir digital sind, dass wir den Mut haben, schnelle Entscheidungen zu treffen, dass wir den Mut gehabt haben, die notwendigen Schritte und die notwendigen Dinge dann auch eingeleitet zu haben, dass wir im Benchmark mit anderen Bauunternehmen eins der führenden Konzerne in Europa sein werden und sind.
Und Günther, wenn du mal so in die Gruppe schaust, du hast da einen guten Überblick da auch. Was sind so die großen Themen? KI haben wir jetzt schon gehört, einige übergeordnete Themen, Personal wahrscheinlich auch. Was sind so die Themen, die in diesen 5 Jahren jetzt im Wesentlichen angepackt werden müssen?
Zu dem Thema KI zurückkommen, weil ich davon überzeugt bin, Digitalisierung, KI und Robotik wird uns in der Zukunft ganz intensiv beschäftigen. Und ich denke, auch wenn Bauen People-Business bleiben wird, so wird die Robotik in den nächsten 5 Jahren massiv Einzug halten. Nicht vielleicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen werden wir Robotik sehen. Und wir werden uns auch ganz intensiv mit neuen Technologien auseinandersetzen müssen. Ich denke, die Baukultur, die wir in Dachraum in Mitteleuropa haben, wird sich in den nächsten 5 Jahren verändern. Wir werden nicht jedes individuelle Bauwerk auch individuell planen können. Wir müssen weg von dieser Individualität hin zu modularen Bauweisen. Das heißt nicht, dass das alles Standard sein muss, aber es muss modularer werden. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen im Bau. Und in Deutschland fehlen aktuell 1 Million Wohnungen. Und 1 Million Wohnungen können nicht durch individuelles Bauen errichtet werden, sondern die müssen modular gebaut werden, um diesen Bedarf zu decken. Ähnlich ist es in der Infrastruktur. Es fehlen 5000 Brücken, die in den nächsten Jahren erneuert und ersetzt werden müssen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir jede Feldwegbrücke individuell planen. Und daher würde ich aus unserer Sicht sehr viel auf Standardisierung, modulare Bauweisen und den Einsatz von KI, Digitalisierung und Robotik legen.
Jetzt habe ich das Glück, dass ich hier mit 2 Experten für, ich sag mal, deutsche und österreichische Märkte sozusagen zusammensitze. Mich würde aus deutscher Perspektive nochmal interessieren, was können wir denn eigentlich von euch lernen im Bauen? Was kann die deutsche Bauwirtschaft von Österreich lernen? Ich stelle die Frage auch gerne nochmal umgekehrt gleich, aber ich hoffe, das war noch nicht die Antwort.
Als Österreicher fühle ich mich natürlich jetzt herausgefordert. Ja. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass die deutsche Verwaltung von der österreichischen Verwaltung sehr viel lernen könnte und kann, wenn sie ihren Bürokratismus etwas zurückschrauben würde. Es gibt genügend Beispiele, weil wir in beiden Märkten aktiv sind, wo wir in Österreich Technologien einsetzen, die wir in Deutschland nicht einsetzen können, weil sie bauaufsichtlich nicht zugelassen sind. Und einer unserer großen Kunden ist die Deutsche Bahn und ich sage immer, die Deutsche Bahn steht sich in vielen Bereichen selbst im Weg, um das Bauvolumen, das sie haben, auch umsetzen zu können. Und hier ist es wirklich an der Zeit, diese Regularien etwas zurückzudrehen und den Innovationskraft der Industrie und der Ingenieurbüros auch zu nutzen, um hier schneller zu werden und auch die Maßnahmen, die geplant sind und auch für die Zukunft geplant sind, auch umzusetzen. Nicht nur die Maßnahmen, sondern auch neue Technologien, neue Materialien. Also das ist in Deutschland extrem schwierig, wenn man heute an Zulassungen im Einzelfall denkt, die ich dann brauche, wenn ich ein Produkt einsetze, was keine Zulassung hat, eine beaufsichtliche, die dauern dann über Jahre. Es gibt Gutachter, die sich da austoben und immer wieder neue Forderungen stellen. Das ist nicht innovationsfreundlich.
Wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden, aber ich würde gerne nochmal, Ansgar, dich eine Sache fragen. Wir haben ja festgestellt heute, dass einige schon ein paar Jahre länger auch im Beruf sind hier in der Runde. Wenn du jetzt heute als junger Mann nochmal anfangen würdest, schaust mal so auf die nächsten Jahre. Wir haben jetzt über die Entwicklung der nächsten Jahre gesprochen. Welche 3 Eigenschaften oder Fähigkeiten würdest du dir wünschen oder würdest du dir aneignen, wenn du nochmal neu starten würdest, mit dem Wissen von heute und auch mit dem Blick nach vorn?
Also das Thema Bauen hat doch immer mit den Menschen zu tun, das heißt People-Business, Netzwerken, gute Kommunikation, Menschenführung, das sind Skills, die braucht man im Bau, die muss man definitiv mitnehmen. Das Thema technisch gut ausgebildet zu sein, ist ein wichtiger Pfeiler. Das können wir alle, das sind wir. Aber man muss auch in dem Bereich dann gut kommunizieren können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz wichtig, man muss mit den digitalen Themen immer einen Schritt voraus sein. Also da würde ich heutzutage auch noch mehr Energie reinsetzen, dass man wirklich die Dinge versteht und nach vorne treiben kann.
Vielleicht als Abschluss, was wäre so deine Botschaft nochmal hier an all die Kolleginnen und Kollegen im Raum für die nächsten Jahre? Was wäre dein Wunsch? Was würdest du ihnen zurufen? Muss das Echo natürlich im Laufe des Tages wieder aushalten, aber
Ich wünsche mir, und ich wünsche mir das nicht nur für unser Unternehmen, sondern für die gesamte Gruppe, dass wir bereit und offen sind für Neuerungen. Und dass dieser erlauchte Kreis, diese 300 Kolleginnen und Kollegen, die heute hier im Raum sind, bereit sind, hier voranzuschreiten und auch neue Wege zu gehen und neue Wege zu denken. Ich wünsche nicht nur den Eigentümern, Familien, sondern auch uns allen, dass wir unsere Marge dorthin bewegen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich in den Bereich 4% plus. Weil, und da auch nochmal Appell an alle, die hier im Raum sitzen, wir Bauingenieure neigen immer zur Bescheidenheit. Wir müssen auf dem Markt auftreten und sagen, 10% ist die Marge, die wir brauchen. Das Risiko, das wir tagtäglich eingehen, kann nicht mit 2% abgegolten werden. Und mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir in Zukunft auf dem Markt auftreten.
Ein wunderbarer Schlusssatz, würde ich mal sagen, jetzt für unsere Runde hier. Der Mensch, die Familie, die Strukturen, die Kultur sind ja im Grunde der Treibstoff für all die Dinge, die wir dann auch organisieren und strukturieren und machen. Darauf wird es ankommen, das nehme ich mal mit, dass wir mutig in die Zukunft gehen, dass wir als Gruppe, sag ich mal, unsere kulturellen Werte auch weiterentwickeln und offen sind. Und wir haben jetzt gerade die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Man kann ja auch sagen, man kann ein Spiel nicht verlieren, indem man die Tore verhindert, aber man wird es auch nicht gewinnen, wenn man nicht in die Offensive geht. Also wir sollten da nach vorne gehen und auch die eigenen Tore machen und nicht nur gegnerische verhindern an der Stelle. So nehme ich die Botschaft auch mal mit.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese tolle Runde, für dieses tolle Gespräch. Und dann denke ich, müssen wir vom Wollen ins Tun kommen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die Podiumsdiskussion mit Ansgar Cottbus und Günther Dorrer und tiefen Ein- und Ausblicken in die Gedankenwelt einiger der Unternehmen der Harbor Group, die sicherlich in vielen Punkten stellvertretend auch für ihre Kolleginnen und Kollegen stehen. Den Blick nach vorn und in die Zukunft ergänzt jetzt noch einmal Franz Rumpler in unserem Gespräch. Da habe ich ihn nämlich gefragt, wie denn die Sicht nach vorne aussieht und was ihn dazu bewegt hat, sich dieser Zukunftsverantwortung zu stellen und was ihn an der Aufgabe reizt und herausfordert. Hören wir mal rein.
Wenn man jetzt mal, sag mal, 10, 20 Jahre voraus blickt, können wir alle natürlich nicht so ganz richtig, aber wenn wir dann wieder zusammensitzen würden, ich würde Sie fragen, was hat die letzten 20 Jahre jetzt erfolgreich gemacht? Was war so die Linie, die sich fortgesetzt hat? Wie würden Sie für sich persönlich dann Erfolg definieren?
Mal jenseits vom rein wirtschaftlichen.
Ja, natürlich. Ich meine, wie unser Unternehmen, unsere Wirtschaft in 20 Jahren aussieht, Stichwort Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, KI natürlich allen voran, das kann ich nicht sagen. Ich weiß einfach, und das ist heute sehr oft erwähnt worden, was unsere Kultur ausmacht, Handschlagsqualität, Neugier, Qualität auch in erster Linie, unternehmerisches Denken. Ich glaube, daran wird man die Haber in 20 Jahren noch erkennen und davon bin ich überzeugt.
letzte Frage, vielleicht sogar eine etwas persönlichere, wenn ich die stellen darf. Wir haben eben gehört, eigentlich wollten Sie längere Zeit gar nicht ganz sicher ins Unternehmen gehen. Irgendwann gab es den Moment, wo dann die Entscheidung doch anders getroffen wurde. Können Sie den Moment mit uns teilen? Können Sie sagen, gab es einen Auslöser oder gab es einen besonderen Moment, wo Sie für sich innerlich gesagt haben, Mensch, irgendwie könnte das doch mein Weg sein?
Gut, das ist jetzt eine gute Frage. Das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht eher etwas, was mir gefehlt hat an meiner früheren Tätigkeit. Ich war im Projektmanagement tätig, also auch in eher einem kreativen Beruf und habe vermisst, dass nach 4 Wochen oder 4 Monaten von einer Projektlaufzeit und das Projekt dann präsentiert wurde, eigentlich nichts mehr da war. Also es hat dann ein Release gegeben und eine große Feier. Es hat sozusagen dann das Ausrollen gegeben, aber nach spätestens 6 Monaten hat eigentlich niemand mehr gewusst, um was gegangen ist. Und in den unzähligen Internships, die ich gemacht habe und auch natürlich auch in meinem Familienunternehmen, ist das eindeutig herausgekommen, dass da erstens eine große Verantwortung steht, die man natürlich wahrnehmen muss und kann, aber auch vor allem die große Freude, dass da Werte geschaffen werden, die deutlich länger als 6 Monate bleiben, nämlich mehrere Jahre und vielleicht sogar mehrere Generationen.
Also dafür, dass Sie noch nicht drüber nachgedacht haben, eine tolle Antwort und eine tolle Botschaft auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn eine kommende Generation so denkt, dass sie sagt, mich reizt, dass etwas Bleibendes geschaffen wird, kann man sehr beruhigt sein, auch wenn das Bleibende vielleicht in anderer Verpackung irgendwann daherkommen wird. Vielen Dank, Frau Heine, Herr Rumpler, für die offenen Worte.
Danke.
Dankeschön.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.